Dimiton. Jazz auf Radio Q.
Und damit Servus und herzlich willkommen bei Dimiton hier auf Radio Q. Und ihr seid ganz bestimmt schon ganz, ganz traurig, denn ihr wisst ja, das ist die letzte Live-Sendung des Jahres 2010. Dafür haben wir uns jetzt aber auch heute was ganz Besonderes rausgesucht. Das Album Panic in the Peanut Gallery werden wir euch in der nächsten Stunde vorstellen. Mein Name ist Florian Wagner und natürlich ist auch wieder Benedikt Schulz dabei.
Hi Flo.
Servus.
Heute Abend Komponist, Produzent, Posaunist, Soundtüftler Markus Scheltinger von Zoom Machine, Entschuldigung, bei uns zu Gast im Studio. Und die besten Konzerttipps im Jazz in den nächsten zwei Wochen.
Close, let it flow.
Und damit zurück zu Demiton am Dienstagabend. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Das war jetzt gerade Let It Flow von Frank Kirchner and Zoo Machine vom Album Panic in the Peanut Gallery. Das ist erschienen am 5. November 2010, also vor gar nicht so langer Zeit. Und der Produzent und der Komponist aller Stücke dieses Albums, der sitzt jetzt hier bei uns im Studio und er hat auch auf einem Stück Posaune gespielt. Auf zwei?
Ja, auf zwei. Wir haben die eben schon gehört, genau. Hallo genau. Zusammen.
Markus Scheltinger, ja. Hi.
Hi. Gerade eben ganz am Anfang.
Genau. Ihr nennt eure Band Zoo Machine und habt auch in eurem Booklet stehen, dass ihr Zoo Jazz spielt. Und ihr habt da so einfach mal für den unbedarften Hörer so eine kleine Definition hinzugefügt. Ich habe es mal ganz kurz frei übersetzt. Eine freie und wilde Musik, Sound- und Stilmixtur bricht oft konventionelle Strukturen, unterhaltsam und spontan. Weitere Definition: Zoo Jazz ist die Lieblingsfreizeitbeschäftigung von Tieren. Und die dritte Definition: eine bekannte Antwort für beinahe jedes Quan.
Ja, Markus, und jetzt ist natürlich die Frage an dich nach den Definitionen: Was ist denn für dich persönlich Zoo Jazz? Was macht Zoo Jazz für dich persönlich aus?
Also, ich habe die Vorstellung, dass man nachts, wenn alle Besucher aus dem Zoo sind, ja. alle Türen aufmacht. Und was dann passiert? Also es ist gewissermaßen das, was die Musiker eigentlich immer schon mal machen wollten, aber sich nie trauen, weil die wollen ja auch eine Platte verkaufen und wollen in der Brigitte besprochen werden. Also es passieren manchmal ganz sehr merkwürdige Dinge. Wenn man die aber mal lässt und die dürfen, der ursprünglich angedachte Arbeitstitel oder beziehungsweise auch Titel der CD hätte eigentlich auch Tiere suchen ein Zuhause lauten sollen, wo man einfach mal alle rauslässt. Und ich glaube, dann wird der eine den anderen nicht fressen, sondern die werden alle richtig schön feiern. Und was dabei rauskommt, so stelle ich mir das vor.
Okay, Zoo Jazz, wir gucken jetzt mal, wie sich das anhört, wenn mal die Musiker sozusagen einfach mal aus dem Kinderzimmer gelassen werden und sturmfrei haben.
Und jetzt vor allem die Elefanten, oder?
Genau. Lady Elephant
Streichel
Talk.
Streichel Zoo, genau. Thank you.
Lady Elephant Talk von dem Album Panic in the Peanut Gallery. Bei uns sitzt hier Markus Scheltinger. Und Markus ist nicht nur Produzent, sondern er spielt auch selbst Posaune. Riecht das richtig?
Genau, seit ich 21 bin. Eigentlich eine Geschichte, die man viel früher anfangen sollte. Aber ich habe vorher Gitarre gespielt und habe dann irgendwann 4 Bläser in meiner eigenen Band gehabt und mir fiel dann auf, auch nicht schlecht, und habe dann bei einem Soundcheck mal Posaune gespielt und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich hole mir mal eine. 300 Mark, die hatte dann auch Grünspan nach ungefähr 2 Monaten. aber ich bin dann dabei geblieben, ja.
Aber das ist natürlich auch interessant, dass man mit 21 noch das Instrument wechselt und dann trotzdem damit zum Berufsmusiker wird. War das eine Bestimmung oder das unbedingt, dass es das irgendwie die Posaune sein musste?
Ich habe leider nicht das Glück gehabt, wie viele Kollegen, die sagen wir von vornherein an mehrere Instrumente rangeführt wurden. Die Existenz der Posaune an sich, die wurde mir in meinem Leben tatsächlich erst so mit 17, 18 wirklich bewusst. Und dann habe ich mir einfach gedacht, von wegen, das ist eine prima Sache, ich mache das mal. Und das sowas zum Beruf machen ist ja eigentlich total bescheuert. Von daher, das war eigentlich gar nicht mein Wunsch. Aber es war schon so, dass dann eine Menge Leute zu den Konzerten kamen und wir auch schon ziemlich früh mit ein paar Kollegen eigene Sachen gemacht haben. Und die Akzeptanz war so groß, dass du dir dann auch sagst, mache ich mal weiter. Mhm. Und irgendwann hat sich das so entwickelt.
Jetzt bist du ja auch Sound-Tüftler. Also du arbeitest viel mit Samples und am Computer und bastelst auch viel dran herum. Was machst du lieber? Was ist dir wichtiger? Welche Arbeit?
Also das eine kann ich mir ohne das andere nicht vorstellen. Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, ein Freund von mir hatte einen Musikladen und als die ersten Computer da reingefahren wurden, habe ich angefangen, mich mit Loop und diesen ganzen Dingen mit Loops auseinanderzusetzen, mit Samples, Sample-Bearbeitung. Die ersten Akai-Sampler, ich habe einen zu Hause gehabt ohne Gebrauchsanweisung und habe dann nächtelang da gesessen und mit einem Rädchen versucht, die Sachen irgendwie ans Grooven zu kriegen. Also ich habe das große Glück, aber von Anfang an so ein bisschen damit aufzuwachsen. Das hat mir so viel bedeutet, weil für mich ist das halt auch nur ein weiteres Instrument. Mhm. Und ich würde mich dann halt auch weniger als Posaunist, sondern eher als Musiker bezeichnen.
Okay. Das heißt, du bist generell offen, jegliches Musikinstrument auch noch vielleicht für die Zukunft dazuzulernen, oder? Es ist eigentlich schon die Posaune bleibt schon ein Hauptinstrument.
Ja, die ist der menschlichen Sprache halt sehr, sehr nahe. Dann die Möglichkeiten, mit dem Zug halt wirklich offen arbeiten zu können, ist für mich eigentlich schon das Instrument. Ne? Okay. Wobei ich jetzt witzigerweise gerade wieder eine Produktion mache, wo ich auch sehr viel Gitarre spiele. Mhm. Das hat mir dann auch so ein bisschen gefehlt. Also eigentlich reicht der Tag nicht aus, um musikalisch so viel zu machen, was man eigentlich noch lernen sollte und könnte und wollte.
Du hast jetzt in deiner Laufbahn jetzt schon mit vielen auch berühmten, bekannten Musikern gespielt. Da war jetzt zum Beispiel so ein paar Namen, werde ich jetzt einfach mal kurz nennen. Cyndi Lauper, Gloria Gaynor, Frank Popp vom gleichnamigen Ensemble, Herbert Grönemeyer. Du hast schon bei Kaya Jana und bei Harald Schmidt in der Live-Show gespielt. Erzähl mal, wie ist es denn zu diesen Zusammenarbeiten gekommen?
Ja, das ist schon eine lange Entwicklung. Also witzigerweise, ich habe mit 21 halt Posaune angefangen und habe das große Glück gehabt, den Frank Kirchner dann kennenzulernen, mit dem ich in einer eigenen Band dann gespielt habe. Das ist natürlich auch eine ganz gute Überleitung jetzt. Mhm. Und Chaos, die 1993 rauskam von Herbert Grönemeyer, da war ein Ska, den Herbert geschrieben hatte und der brauchte dafür einen Bläsersatz. Mhm. Und wie gesagt, wir hatten mit Frank jetzt einen kleinen Bläsersatz bei dieser Blues Brothers Revival Band, die ich früher gemacht habe, wo wir auch regelmäßig im Jofel gespielt haben hier in Münster. Ja.
Lobenswert.
Genau, schöner Club. Habe ich auch mich gerade erkundigt, den gibt es wieder. Ne?
Genau. Steffi Stefan, das Urgestein wird es immer geben, glaube ich.
Ja. Ja, genau. Naja, und also über diese Zusammenarbeit, das ist natürlich ein großes Privileg, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, das ist eine gewisse Popularität. Auf der anderen Seite habe ich sehr viel gespielt. Und so lernst du eine Menge Leute kennen, die dann natürlich sagen, klasse, gefällt mir, wie du spielst. Mhm. Wir haben hier eine Produktion, mach da mal mit und so weiter. Das ist eigentlich ein Netzwerken. Mhm.
Mit wem hast du denn am liebsten zusammengespielt?
Das fällt mir gar nicht so schwer, das zu beantworten. Also ein paar ganz, ganz große Einflüsse, die ich mir sicher nicht vergessen werde, ist, ich habe in der Schweiz mal eine Woche mit Kenny Moore gespielt, der Pianist, leider mittlerweile verstorben, von Tina Turner. Mhm. Das war schon ein unfassbarer Eindruck. Und da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen mitbekommen, also da setzt sich jemand hinter die Tasten und ich konnte fast nicht weiterspielen. Also die Leute, die haben einen Ausdruck und Fähigkeit zu spielen und zu grooven, das ist schon, also ich sag dann, das ist nicht von dieser Welt. Also da muss man erstmal hinkommen.
Okay, wir versuchen jetzt mal, wir spielen jetzt ein Stück, was auch mit deinem Stamminstrument, der Posaune, anfängt und das auf jeden Fall auch ein bisschen funk und ein bisschen groovig wird am Ende. Und zwar Phonological Code vom Album Panic in the Peanut Gallery.
Das war Phonological Code von dem Album Panic in the Peanut Gallery. Und Markus, du sitzt hier bei uns, ist Produzent des Albums. Da spielt ein ganz bekannter deutscher Jazz-Saxophonist mit. Frank Kirchner spielt hier das Tenorsaxophon. Woher kennst du den denn?
Ja, der ist ja noch bekannter als der Pop-Saxophonist in Deutschland und auch über die Grenzen hinaus. Bei Herbert Grönemeyer seit, ich glaube, 86, ja. Ich habe ihn kennengelernt ein paar Jahre später in der eben schon besprochenen Blues Brothers Revival Band, die wir damals hatten. Da waren wir auf der Suche nach einem Saxophonisten und unser Mitglied und Keyboarder, der Shabby, war sein bester Freund. Und der sagte, Mensch, ich frage den Frank mal, vielleicht hat er Lust einzusteigen. Also, das war im Prinzip aus dem Nachbardorf. Ne? So, wir kamen aus Willig, die Jungs kamen aus Karst. Das lag so
alles bei Krefeld, für die, die heute jetzt genau, nicht kennen.
Genau. Ja, und wie ich Frank dann eigentlich kennengelernt habe, ich kannte ihn, stellte sich dann heraus schon früher. Und zwar, als ich meine ersten zarten Gehversuche mit der Posaune hatte, sind wir dann mal nach Neuss gefahren. Da konnte ich eine Tonleiter. Und zwar hatte ich an der Posaune, hatte mir mein Freund Holger Mark, der Trompeter, und er hatte mir C-Dur beigebracht. Da bin ich dann in den erstbesten Jazzclub. Und die Band spielte dann irgendwas in A-Moll. Das passt, habe ich mir gedacht. Prima, rauf auf die Bühne, spiel mit. Da war das Stück dann auch zu Ende. Ich bekam dann noch einen recht beachtlichen Applaus. Und danach brach über mir die Hölle zusammen, weil danach haben die Jungs dann eine der schnelleren Bebop-Nummern angezählt. Wie sich später herausstellte, waren das alles so Jazzfische. Und da ging es richtig zur Sache. Und Frank stand auf der Bühne und spielte so ein Abtempo-Bebop-Thema. Ne? Und ich habe dann versucht, mich irgendwo zu verstecken. Und habe dann so meine Sachen mehr oder weniger so einigermaßen gepackt bekommen. Okay. Und Frank guckte dann zu mir rüber und meinte, Thema, jetzt Thema. Und ich so, Dann kam das Thema dann. Fertig die Nummer, ich schnell eingepackt und raus. Und das habe ich ihm dann später irgendwann mal erzählt. Dann habe ich gesagt, hör mal, wir kennen uns schon. Das war ziemlich peinlich, ja.
Okay, das Album ist eingespielt von Frank Kirchner in Zoom Machine. Und für die Leute, die jetzt Frank Kirchner gar nicht kennen, haben wir jetzt mal eine ganz kurze Mini-Biografie über ihn zusammengestellt.
Frank Kirchner ist ein deutscher Jazz-Saxophonist. Seit 1986 ist Kirchner Saxophonist in Herbert Grönemeyers Band und nahm an allen Tourneen und Aufnahmen der Gruppe teil. Seit 1993 veröffentlichte er mit der Gruppe Jazz Attack Alben unter eigenem Namen. Neben den Tourneen mit Herbert Grönemeyer spielte er auch bei Fernsehshows wie Wetten, dass oder dem ARD-Wunschkonzert. Als Sideman wirkte er unter anderem auch bei Aufnahmen der Toten Hosen, Hildegard Knef sowie Gloria Gaynor mit. 2008 startete er unter dem Namen Rauschen, Kneten, Ton ein Filmmusikprojekt in Zusammenarbeit mit Markus Scheltinger.
Ja, da haben wir dich gehört, Markus Scheltinger.
Ja, ihr habt noch Andy Borg vergessen, aber das hört er nicht so gerne. Ja, nee, das macht ja nichts.
Okay.
Wie kam es denn zu diesem Filmprojekt? Darüber haben wir leider nichts gefunden. Was war das?
Ja, also ich werde natürlich bei dem Album hier Zoom Machine auch oft darauf angesprochen, klingt wie Filmmusik. Und wir haben einfach mal früher ein paar Sachen zusammengeschrieben, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach mal, sagen wir mal, das ein bisschen auch kultivieren und vielleicht ein paar Firmen, Regisseuren mal anbieten. Und damit wir eigentlich, vielleicht kann man mal eine Filmmusik schreiben, weil ich persönlich würde ganz gerne mal eine Filmmusik schreiben.
So, ah, okay. Ja. Ja.
Wie sähe der Film aus? Was wäre das für ein Genre?
Ja, ein Hardcore-Pornofilm.
Das willst du jetzt hören. Hab ich mir schon gedacht. Kommen wir zurück zu Frank Kirchner. Du hast also mit ihm zusammengearbeitet. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit ihm?
Ja, das hat eigentlich konkret an dem Album angefangen in Krefeld. Er kam zu mir, wir haben einfach ein paar Ideen ausgetauscht. Eigentlich hat die ganze Sache so angefangen, dass ihm, glaube ich, ein paar von den Sounds, ihr habt ja eben gesagt, Soundtüftler, ganz gut gefallen haben und wir gesagt haben, wir machen das mal zusammen. Der Frank spielt also auch bei diesen komplexeren Sachen teilweise die Dinge am Saxophon ein, das heißt auch Basslinien. Wir haben ein, zwei Basslinien, zum Beispiel bei Helsingborg, die hat er an einem EWI dann direkt MIDI-mäßig irgendwie in den Rechner reingespielt.
Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ist ein
EWI? Electric Wind Instrument, das ist im Prinzip eine Art Blaswandler, wobei du die geblasenen Töne direkt in MIDI-Noten umfunktionieren kannst. Und ich habe also bei den Nummern, die wir da zusammengeschrieben haben, vorwiegend dann versucht, eben auch mit modernen Sounds zu arbeiten. Und vielleicht auch eher so ein traditionelles Thema wie bei Helsingborg jetzt, was ja eher so ein bisschen in die ältere Pat Metheny-Schule so zurückgreift, habe ich versucht, dem mit ein paar Samples, die ich selber gebaut habe, dann noch eine modernere so einen moderneren Touch abzugewinnen.
Genau. Bleiben wir bei Helsingborg. Ist der zweite Track auf dem Album. Ganz interessant, ein traditionelles, aber eher ein klassisches Thema. Ja, was aber halt ganz spannend finde ich, dass es so von dir so oder von auf die Art, wie das produziert wurde, verfremdet wird so ein bisschen, wo das Traditionelle sozusagen mit modernen Mitteln auseinandergenommen wird, richtig. Dekonstruiert, darf man so akademisch ausdrücken?
Ja, darf man alles.
Sollte man.
Sagt mir jetzt, dekonstruiert, ich weiß nicht, ich bin jemand, der sehr intuitiv arbeitet. Mhm. Also zum Konstruieren, glaube ich, gehört auch viel mehr noch eine technische Herangehensweise. Also ich mache das intuitiv. Ich habe da sehr viel mit Samples gearbeitet, die ich zusammengebaut habe, um das hinterher von einem Gitarristen dann spielen zu lassen. Von Peter Fädrich, der diese Sounds dann auch entwickelt hat an der Gitarre, was die Sache hauptsächlich trägt. Okay. Ne? Aber ja, es ist schon eher intuitiv.
Mhm. Ne? Wir werden es einfach mal anhören. Jetzt Zoom Machine und Helsingborg. We'll be right back. Helsingborg aus dem Album Panic in the Peanut Gallery von Frank Kirchner and Zoom Machine. Und dieses Album, das werden wir heute Abend auch verlosen. Wir haben zwei Exemplare, die der Markus uns heute Abend mitgebracht hat, die zur Verlosung stehen. Dafür müsst ihr uns eine kleine Frage beantworten. Und zwar, Frank Kirchner, der hier Saxophon spielt, hat ja auch bei Grönemeyer, Herbert Grönemeyer, mitgespielt oder spielt er auch immer noch? Spielt immer noch, ne? Und wann hat er damit angefangen? In welchem Jahr? Wir haben es gerade ein paar Mal, glaube ich, genannt. Wir haben, ja, wir sind relativ tolerant. Ich glaube, ein Jahr plus minus Toleranz lassen wir zu, ne?
Das ist schon so ein Jahrzehnt unter Freunden, ne? Kann man auch auf WikiLeaks ja auch,
oder? Ja, genau. Wikipedia. Kann man auch nachgucken. Und die richtige Lösung, die sendet ihr an studio@radioq.de. Und die ersten mit zwei mit der richtigen Lösung gewinnen das Album Panic and the Peanut Gallery von Frank Kirchner in Zoom Machine. Ja, viel Glück und macht alle kräftig mit. Lohnt sich.
Jetzt haben wir eben gerade wieder ein Stück gehört, Markus. Wie läuft denn überhaupt so ein Aufnahmeprozess mit einer Band ab? Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo man es aufnimmt? Also wir jetzt als totale musikalische Aufnahmeleien. Wie hat man sich sowas vorzustellen?
Ja, so ganz am Anfang hast du natürlich so eine Art Komponist, einen kompositorischen Prozess, der bei mir meist so abläuft, dass ich Sounds sammle. Und ich hab, normalerweise habe ich ungefähr 30, 40 Sounds alle übereinander. Und wenn ich dann genug habe, strecke ich das dann so in die Länge und gucke, was zu was passt. Ist so ein bisschen irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen Puzzeln, irgendwie Soundpuzzeln. Wenn ich dann, also ich meine, sagen wir mal, so eine Nummer, die setze ich dann halt so langsam und ich bekomme dann einen Überblick und dann kommen bestimmte Farben, wo ich dann zum Beispiel sage, Mensch, da wäre ja so ein Fender Rhodes vom Jürgen Dahm, das wäre eine perfekte Sache.
Ist das so, dass man diese Eingebung kommt, der Jürgen Dahm im Fender Rhodes, das wird jetzt hier gerade reinpassen.
Ja, rein theoretisch kommt bei mir, Jürgen Dahm müsste das spielen jeden Tag. eigentlich müsste Jürgen Dahm alles einspielen, auch Schlagzeug. So. Nein, es ist einfach so, es sind natürlich Kollegen, mit denen ich die große Gelegenheit habe, irgendwie seit Jahren schon zusammenzuspielen. Und das ist ein ganz tolles Privileg. Und die Jungs sind so inspirativ. Ja, auch Teile des Albums, gerade Jürgen zum Beispiel, First Take-mäßig eingespielt. Der hatte von mir keine Vorgaben, der hat die Nummer dann einmal gehört. Ich wollte ihm die auch nicht vorspielen. Der sagte, schick mir mal was, ne? Das habe ich dann extra nicht gemacht, keine Noten. Und kann dann natürlich tatsächlich sich völlig frei bewegen und kann einfach das machen, was er intuitiv gerade macht. Und da sind die Leute einfach, finde ich, am besten. Und wenn ich dann so ein bisschen zoo-mäßig wieder zurückkomme, man kann als Dompteur dann eben sagen, lass ihn doch laufen. Ne? Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr meine Aufgabe.
Okay, aber jetzt dann zu deiner Rolle. Du hast es jetzt gerade gesagt, als Dompteur. Ich hätte jetzt noch gefragt, ob du dich als Regisseur siehst, also der so eine Art künstlerische Vision hat. Oder wo ist da deine Rolle? Nimmst du das alles und bastest das nachher zusammen, was die Jungs dir sozusagen und was die Jungs und Mädels dir dazu geben? Oder sagst du denen vorher, ich möchte etwas in dieser Richtung haben? Oder wie stark ist dein Einfluss auf das, was die anderen Musiker machen?
Das ist ganz unterschiedlich. Es fängt da an, wo einige der Basslinien komplett ausnotiert sind und ich die vorher eingespielt habe, also programmiert habe. Und die ich dann, wo die Kollegen dann, wie Klaus Fischer zum Beispiel auch sagte, von wegen, nee, das würde ich auch genauso gerne spielen wollen, das gefällt mir sehr gut, der ist in dem Moment dann natürlich sehr festgelegt. Trotzdem kann nur er das dann auch so spielen. Ne? Andere Situationen, wie zum Beispiel beim Knut Jerksen, der die ganzen Percussion-Sachen gemacht hat, der ist dann völlig frei, der kommt dann mit einer Idee und sagt, Mensch, hier eine Hang vielleicht noch oder eine Berimbau und so weiter und so fort. Das sind dann Farben, mit denen die dann arbeiten können. Und ich meine, dafür sind es eben auch sehr gute Leute. Ne? Da komme ich mir manchmal so vor und denke, was soll ich denen denn jetzt erzählen? Ne? Die kennen sich da auch viel besser aus.
Das heißt, ihr schmeißt euch auch ein bisschen so die Bälle zu dann
in
der Aufnahme.
Genau.
Okay. Jetzt hast du neben den Mitgliedern der Band, ich nenne sie jetzt einfach mal, wir hatten sie jetzt gerade noch nicht so, du hast eben ein paar angesprochen, Klaus Fischer, der halt Bass und Gitarre spielt, Jürgen Dahmen, der vor allem die Keyboards bedient und Knut Jaxen, mit den ganzen Percussion-Sachen macht und Georg Niehusmann, der eure Aufnahmeleiter war, kann man das so sagen, also euer technischer Ingenieur.
Ja, als Co-Produzent, hat natürlich eine Menge Ideen auch gehabt und umgesetzt, ist allerdings auf der anderen Seite auch WDR-Tonmann, der viel WDR-Bigband macht und der mit seiner Erfahrung natürlich so eine Sache erstmal überhaupt in den Raum bekommt.
Ja.
Der hat von mir natürlich 80 Spuren angeliefert bekommen und da musst du jemanden haben, der in der Lage ist, so eine Sache noch transparent hinzubekommen.
Ja, ein großes Big Band Ensemble richtig aufzunehmen, da gehört auch schon was dazu, richtig, ja.
Ja, der hat schon gezaubert.
Und du hast aber jetzt aber dazu noch ganz viele Leute, die mitgespielt haben, die einzelne Instrumente, einzelne Sachen beigesteuert haben. Ich habe mal grob überschlagen. Es müssen so über 30 Gäste sein, die noch zusätzlich daran mitgewirkt haben. Wie ist das denn, mit so vielen Musikern so ein großes Projekt anzugehen? Ist das nicht sehr kompliziert? Ist das nicht aufwendig?
Ja, das kostet Zeit, weil ich habe noch nicht alle Belegexemplare verschickt. Ich bin immer noch dabei. Es geht das Geschachere schon los um die Plätze auf der Belegexemplarliste. Es ist schon so, dass du ein Stück schreibst, wo dann Steel Drum ist und du sagst ja dann Scheiße. Ne? Darf man im Radio Scheiße sagen? Ja, wir haben 2010. Ne?
Wir sind Campus Radio.
Bei uns darfst du es jederzeit.
Das alles hier sagen, ja. Ich habe schon schlimmere Sachen gesagt.
Ja, Und da ärgere ich mich natürlich, weil sagen wir, das letzte Plastik auf Alice Cooper in Wonderland ist zum Beispiel ist die Steel Drum gewesen, die dann irgendwie von Keyboard kam. Und eine Woche später lerne ich bei einem gemeinsamen Gig mit dem Knut, irgendwie lerne ich einen Steelpan-Spieler kennen, der mich dann auch noch fragt und sagt von wegen, hör mal, ich könnte die Tage mal einen Posaunisten gebrauchen, meine ich, das kommt mir gerade recht, dann spielst du mir bitte hier die Steelpan noch ein. Also dieser Wunsch, authentisch zu sein und so wenig Plastik eben auf so einer CD zu haben, wie nur möglich, ist klar. Das wächst so langsam. Also die Begehrlichkeiten wachsen natürlich immer mehr ne, mit so einer Produktion.
Also war es eigentlich gar nicht feste Absicht, möglichst viele Instrumente und auch möglichst viele Kulturkreise mit auf diese CD zu mischen, sondern eigentlich eher hat sich das während der Aufnahmen so ergeben.
Also das mit den Kulturkreisen war schon mein Wunsch und meine Absicht. Und ich hatte schon ein paar ganz klare Kandidaten, wie zum Beispiel diesen Roma-Sänger Mustafa Sekirov, der die Bouzouki spielt bei Expulsion und singt. Das war schon absolut mein Wunsch, weil ich halt auch selber sehr, sehr viel verschiedenen Ländern gearbeitet habe mit verschiedenen Musikern. Dann ist natürlich der Wunsch da, sagen wir mal, die Sache auch umzusetzen. Aber das Ding direkt auf 30, 40 Gäste aufzupumpen, also wenn ich mir das vorher überlegt hätte, dann hätte ich jetzt gar nicht angefangen.
Aber es ist beeindruckend. Ja. Ich würde sagen, Mustafa Sekirov heißt er, ne?
Mustafa Sekirov.
Genau. Ja. Auf Expulsion singt er und er spielt auch Bouzouki. Das ist
eine
Art griechische Langhalslaute. Für die das nicht kennen.
Ihr seid aber vorbereitet.
Ja. Da hören wir nämlich einmal ganz kurz rein. Ist auch eigentlich einer meiner Favoriten von eurem Album.
У пуштари авела вилор манге анела У пуштари авела лилор манге анела У пуштари авела лилор манге anela anoliloro metiklum lele devla ki germania me kachap We'll be right back.
Demitone, Konzerte und Sessions.
Und zwar habe ich folgende zwei Tipps für euch. Und am Freitag, dem 17.12. im Hot Jazz Club in Münster, Scenery Systems. Die beiden Komponisten Johannes Maas und Nicolas Schriefer spielen mit Band im Hot Jazz Club auf. Besonderes Highlight hier, Philippa Goyo. Die Sängerin veredelt die Komposition und Neuinterpretation des Ensembles mit ihrer sanften, dunklen Stimme. Das Ganze kostet 5 Euro, findet statt im Hot Jazz Club 17.12. um 19 Uhr. Und jetzt noch einen ganz, ganz, ganz besonders tollen Tipp, den ich euch sehr, sehr ans Herz legen möchte. Das Radio String Quartett Vienna spielt am Sonntag, den 19.12. im Domizil in Dortmund. Ja, ist ein Streichquartett, ist ja eigentlich die klassische Formation in der klassischen Kammermusik. Das Radio String Quartett Vienna ist aber seit Jahren ein Grenzgänger zwischen Klassik und Jazz. Das ist oft peinlich, aber hier wird es mit ganz innovativer Kraft angepackt. Das Quartett hat es erfolgreich geschafft, das klassische Streichquartett in die Gegenwart zu katapultieren. Das ist ein wirklich tolles Konzert, kostet aber auch leider 18 Euro im Vorverkauf. Am Sonntag, dem 19.12. im Domizil in Dortmund.
Und wir haben euch eben gerade gefragt, mit wem, seit wann Frank Kirchner mit Herbert Grönemeyer zusammenspielt. Zwei CDs gibt es zu verlosen und die erste ist schon rausgegangen. Wir beglückwünschen ganz klar Donata Gerhards, eine alte Schulfreundin von mir. An dich geht die erste CD und schreib uns doch gerade noch bitte deine Adresse auf, dann kriegst du die in den nächsten Tagen zugeschickt.
Genau. Und Donata hat uns noch eine ganz kurze Frage dazu geschrieben. Herr Kirchner, wie ist es mit Herbert Grönemeyer zu arbeiten? Herr Kirchner ist jetzt nicht hier im Studio, sondern Markus Feltinger.
Ich muss dich, liebe Donata, ich muss dich leider enttäuschen. Ich bin's nur. Nein, Frank ist, da Grönemeyer natürlich nächstes Jahr auf Tournee geht, schon in der Vorbereitung und lässt natürlich lieb grüßen. Mhm. Wäre auch gerne dabei gewesen, aber ja, wie das dann schon mal so ist, der hat sein Saxophon umgeschwungen und wie ich ihn kenne, wird er selbst jetzt noch üben, 21.48 Uhr.
Ja, ist auch noch Zeit.
Hat mal die Aussage gemacht, wenn ich Pause mache vom Üben, dann übe ich in der Pause die Dinge, die ich bereits kann. Das sind so seine Pausen. So bereitet man sich als Saxophonist von Herbert Grönemeyer auf eine Tour vor.
Nicht ohne, ja. Okay, du hast uns, Markus Scheltinger, du hast uns jetzt noch einen Musikwunsch von dir mitgebracht, den du gerne bei uns in der Sendung einmal hören möchtest. Und zwar, ich würde sagen, du kannst ihn am besten selbst anmoderieren. Und vielleicht auch ganz kurz sagen, warum du ihn dir gewünscht hast.
Das ist mein absolutes Lieblingsstück von allen Lieblingsstücken meiner Lieblingsstücke. In a Silent Way von Miles Davis hier in der Version von Weather Report live. Joe Zawinul, leider verstorben, und Wayne Shorter, Saxophon. Mein Lieblingsstück.
Okay, viel Spaß dabei. Weather Report mit In a Silent Way, das war dein Musikwunsch, Markus. Und Weather Report, das hat auch einen gewissen Bezug zu deiner jetzigen Produktion, richtig?
Genau, damit hat für mich eigentlich die ganze Büchse der Pandora, der Jazzbüchse, die hat für mich sich damit geöffnet damals mit Weather Report und gerade natürlich auch mit der Rhythmusgruppe, mit Peter Erskine, der natürlich Franks Wunschkandidat war und ich habe mich dann natürlich nicht großartig überreden lassen müssen. Mhm. Und habe dann so spaßeshalber vor mich hin gesagt, sehr witzig, Frank, Peter Erskine, dann rufe ich ihn mal an. Es ist aber nicht viel schwieriger geworden. Ich habe ihm dann eine E-Mail geschickt und er hat sich tatsächlich zwei Stücke ausgesucht und die gespielt. Und das ist für mich natürlich eine wunderbare Sache, weil sich da für mich der Kreis echt schließt. Ne? Man hört ihn, betet die Jungs an, sagt, wow, das ist der Sound, den ich für mein Leben irgendwie gern mag. Und dann hat man bei so einer Produktion die Möglichkeit, den zu bekommen. Ne? Das war schon ganz toll. Mhm.
Gehen wir nochmal auf die Musik selbst ein. Als wesentlichen Bestandteil habt ihr auch auf dem Album selbst World Music genannt. World Music könnte man so ein bisschen als Grenzgang und Synthese zwischen westlicher Musik mit vielleicht nicht westlichen Stilformen beschreiben. Jetzt fällt auf, dass ihr unter anderem folgendes Musikinstrument genommen habt, das IKEA-Schränkchen PS Cabinet Cray. Hat das was mit World Music zu tun?
Ja, das ist natürlich eines der klassischen schwedischen Instrumente. Ja, wir haben ja bei der einen Geschichte zum Beispiel eine Hang, die Hang aus der Schweiz, die in 2000 entwickelt wurde, irgendwie in den Bergen, die ja aussieht wie zwei umgestülpte Woks.
Das ist so ein bisschen so eine Art doppeltes Deal-Drum.
Genau. Ja, ja. Und dazu eine Berimbau aus Brasilien. Mhm. Und das mit dem IKEA-Schrank, meine Freundin hat zu Hause, wollte glaube ich, das Geschirr aus dem Schrank holen oder was da damals drin war. Und es quietschte, der hat das gesagt, hör mal, feine Melodie. Und dann habe ich gesagt, ja, wie jetzt? Und wir haben dann tatsächlich bei der einen Nummer diesen Schrank aufgenommen. Mhm. Und ich bin jemand, der sagt, wenn ich eine Platte kaufe, dann möchte ich auch wissen, wer was gemacht hat. Wer hat denn die Kuhglocke gespielt? Genau. Gigantische Kuhglocke, ich möchte das wissen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen das rein. Wir haben kein Geld von IKEA bekommen. Und ja, lustiger Sound, der eigentlich auch ein bisschen Herzstück dieser ganzen Geschichte ist. Der quietscht dann lustig vor sich hin in allen Tonlagen.
Okay. Flo, du wolltest was sagen?
Ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir jetzt fast schon am Ende dieser Sendung sind, denn wir müssen uns langsam abstimmen, die Zeit ist rum. Wir bedanken uns erstmal ganz, ganz herzlich bei Markus, bei dir. Dankeschön, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir. Dankeschön.
Danke. Danke.
Das Album, ich nenne es jetzt einfach nochmal, weil es auch wirklich lohnenswert ist, Panic in the Peanut Gallery von Frank Kirchner in Zoom Machine. Ja, der Komponist und Produzent, aber nicht alleine, in sehr, sehr viel Kooperation und mit sehr viel kreativer Zusammenarbeit ist Markus Scheltinger. Das Album kriegt ihr überall und für die Leute, ja, vielleicht haben wir gleich nochmal jemand anderen, der das Album bekommen möchte. Eins haben wir schon verlost und ich würde sagen, für diesen Abend war es das in unserer Sendung.
Und das war es auch leider schon für dieses ganze Jahr 2010. Wir sind draußen. Das nächste Mal hört ihr uns wieder im Januar. Nächste Woche wird hier eine Wiederholung gespielt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz wundervolle Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und lasst euch bitte nicht einschneiden. Mein Name ist Florian Wagner.
Mein Name ist Benedikt Schulz und wir werden jetzt noch ein Stück von Frank Kirchner und Zoom Machine spielen. Und ich würde sagen, Markus, magst du es anmoderieren?
Zuletzt. Was machen wir? Letztes Mal in diesem Jahr.
Genau.
Anmoderation von Markus Scheltinger.
Sehr gerne. Jetzt kommt The Launch mit tatsächlich echten indischen Musikern. Keine Konserven. Viel Spaß, schöne Weihnachten.
Sag noch ganz kurz, wie heißt das Instrument, was da gespielt wird?
Mrdangam.
Alles klar, danke schön. Wir konnten es nicht aussprechen.
Wir haben dich extra gefragt. Du hast es gebracht. Hervorragend.
Ich hab's geübt.
Ja. Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Mixtape. Eine Stunde Lieblingsmusik. These are a few of my favorite things. Heute von
Fabian Fischer.